Hallihallo. Da ihr ja offensichtlich sehr gerne Podcasts hört, möchte ich euch heute, bevor wir starten, einen Podcast besonders ans Herz legen, und zwar einen von den KollegInnen vom Kurier. Er heißt Ich weiß, wie es ist. In ihm erzählen Menschen, die in einer schweren Krise waren, davon, wie bei ihnen alles angefangen hat, an welcher Stelle sie an ihrem Tiefpunkt gewesen sind und wie sie da auch wieder rausgekommen sind, auch mit welcher Hilfe. Und das sind allerlei Geschichten über ein Leben mit Depression zum Beispiel oder mit Ängsten, aber auch mit physischen Krankheiten. Und auch wenn das Erzählte manchmal schlimm ist, es macht auch Mut beim Zuhören und es zeigt, dass man mit den eigenen Problemen doch nicht so ganz alleine ist. Also hört ihn euch an, große Empfehlung, einfach in der Podcast-App nach Ich weiß, wie es ist suchen, zum Beispiel in der Podcast-App, in der ihr diesen Podcast gerade hört, oder unter kurier.at/podcasts.
Was passiert, wenn sich eine einfache Angestellte gegen einen riesigen Konzern stellt? Sabrina probiert es und dafür riskiert sie alles. Hi, ich bin Lisa von Moment.at und ich habe Sabrina beim Kampf für unser aller Rechte 2 Jahre lang durch alle Höhen und Tiefen begleitet. Finde Staffel 1 des ganz neuen Moment-Podcasts jetzt in deiner Podcast-App und auf Moment.at.
Mir ist es einfach wichtig, das Patriarchat nachhaltig zu zerschlagen und dafür setze ich meine Stimme und meine Arbeit ein.
Wie wir handeln, bestimmt, wie die Welt aussieht.
Ich glaube, dass Feminismus immer die Überwindung des Patriarchats zum Ziel haben muss.
Es gibt ja viele verschiedene Formen von Gewalt und es gibt ja nicht nur körperliche Gewalt, es gibt auch psychische Gewalt und es gibt auch epistemische Gewalt. Das ist auch eine Gewalt, die auf Wissen basiert. Wir können tatsächlich von einer Kolonialisierung des weiblichen Körpers sprechen.
Wenn Frauen gleich auf sind mit Männern, dann geht es der Gesellschaft besser. Dann geht es nicht nur den Einzelnen besser, den Frauen und den Männern, sondern auch allen.
Wir werden zu keiner Veränderung kommen, wenn wir diese Veränderung nicht gemeinsam machen, weil wir eine Gesellschaft sind.
Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und zuhört und wieder mit dabei seid bei dieser vorletzten Folge vor der Sommerpause. Ja, ihr habt richtig gehört, Große Töchter wird dieses Jahr wieder mal eine Sommerpause machen. Das liegt nicht daran, dass ich Urlaub mache, leider, sondern daran, dass ich an einem sehr großen Projekt arbeite gerade und dazu, ja, den Sommer nutzen werde. Im Herbst ist dann Große Töchter wieder da. Davor aber, am 7. Juli, gibt es eben noch die letzte Folge und das ist auch die Geburtstagsfolge, weil einerseits Große Töchter im Juli 3 wird und ich auch genau den 7. Juli Geburtstag habe. Ich habe jetzt keine großartigen Geburtstagsfolgenpläne ausgearbeitet. Es wird einfach eine ganz reguläre Folge werden. Aber ich habe mir gedacht, es wäre doch ganz cool, in der Geburtstagsfolge mal euch zu hören, statt mich und meine Gäste immer nur. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit, mir für die Geburtstagsfolge eine kurze Sprachnachricht zu schicken, idealerweise als MP3 an großetöchterpodcast@gmail.com. Und ich werde dann ausgewählte Nachrichten von euch in der Folge spielen und mal schauen, wenn es sehr viele werden, mache ich vielleicht eine eigene Folge sogar dazu. Und wenn es gut klappt, dann ist das vielleicht etwas, was ich auch beibehalten werde dann im Herbst für die weiteren Folgen, von denen übrigens einige schon voraufgenommen sind und sie werden super, also da könnt ihr euch schon mal auf den Herbst freuen. Also auch falls wir dann wieder einen Lockdown haben und zu Hause sitzen, habt ihr alle eine Podcast-Hörbeschäftigung. meinen Zynismus trotzdem jetzt beiseite. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir eure Nachrichten schickt an großetöchterpodcast@gmail.com als MP3-File. Ihr könnt mir alles Mögliche mitteilen, Lob, Feedback, welche Folgen euch besonders gefallen haben, Geburtstagswünsche, welche Folgen für euch besonders wichtig waren, was der Podcast bedeutet für euch etc. etc. Ich freue mich auf jeden Fall auf eure Nachrichten. So, und jetzt habe ich heute schon ganz viel geplaudert und immer noch nicht Danke gesagt an meine neue Steady-Supporterin. Das ist heute eine, und zwar Helga. Vielen lieben Dank, Helga. Wie ihr wisst, ist Große Töchter ja HörerInnen finanziert. Das heißt, abhängig davon, dass Leute freiwillig für ihn zahlen, auch wenn es ihn an sich gratis zu hören gibt. Also man kann ihn überall gratis hören, gratis abonnieren, aber es gibt eben die Möglichkeit, freiwillig für den Podcast zu bezahlen und das geht unter steadyhqw.com/großetöchterpodcast. Und wenn man die richtigen Pakete anklickt, kriegt man auch dementsprechende Goodies dafür, also schaut da mal rein, der Link ist auch in den Shownotes. Gerade aktuell vielleicht besonders interessant, eine Trinkflasche to go mit der Aufschrift Male Tears, wer braucht es nicht im Sommer? Und unter allen Personen, die von 23. Juni, also heute, bis zum Veröffentlichungsdatum der nächsten Folge, dem 7. Juli 2021, ein Steady-Abo abschließen, gibt es etwas zu gewinnen. Und zwar verlose ich ein Exemplar des Buches von Svenja Greven, meinem heutigen Gast, Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive. Ich habe nämlich zwei Bücher erhalten, eins für mich, eins für euch. Und wie gesagt, alle, die von heute an bis 7. Juli ein Abo auf Steady abschließen, können das Buch gewinnen. Ja, und ihr habt es schon gehört, Gast in der heutigen Folge ist die wunderbare Svenja Greven, mit der ich ein wirklich sehr tolles Gespräch hatte und ich hoffe, euch gefällt es auch. Ich möchte trotz allem dazu sagen, dass die Audioqualität auf meiner Seite in diesem Gespräch leider schlecht ist. Und zwar, weil mein Aufnahmeprogramm den Ton nicht von meinem Mikro genommen hat, sondern von meinem integrierten Laptop-Mikro. Und ich hätte zwar meine Wortmeldungen und Fragen nochmal neu aufnehmen können, aber dann wäre das Gespräch natürlich wesentlich unnatürlicher oder würde unnatürlicher klingen. Und ich habe mich jetzt dazu entschlossen, dass ich es lasse, wie es ist. Es ist nicht ganz so furchtbar, aber es ist halt nicht so gut, wie es sein sollte. Dafür ist die Aufnahmequalität auf Svenjas Seite sehr gut, weil sie auch ein sehr tolles Mikro hatte. Und das Wichtigste ist ja, dass ihr ihr gut zuhört, denn sie hat einige sehr interessante Sachen zu sagen. Wir unterhalten uns nämlich über ihr neues Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive. Und wenn ihr euch jetzt denkt, das Thema Self-Care hängt mir schon zum Hals raus, ich kann es nicht mehr hören, dann ist Svenja genau die Richtige für euch, denn die hat wirklich eine sehr interessante, eben radikale und feministische Perspektive drauf, von der wir, denke ich, alle noch etwas lernen können. Ich konnte es auf jeden Fall und ich hoffe, ihr auch. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo, liebe Svenja. Danke, Hallo. Dass du dir Zeit genommen hast. Ich beginne ja jede meiner Folgen mit Wer bist du und was machst du? Wobei ich dazu sagen muss, weil die Leute, wenn ich sage, was machst du, immer dann sagen, was sie beruflich machen. Es kann alles Mögliche bedeuten. Also Wer bist du und was machst du ist einfach so eine Möglichkeit, sich selbst vorzustellen.
Alles klar. Hallo erstmal. Schön, hier zu sein. Vielen Dank. Ich bin Svenja Greven. Ich bin 30. Meine Pronomen sind sie und ihr. Ich wohne in Leipzig und ich schreibe. Also ich bin Autorin und Schriftstellerin, schreibe Romane. Das Rauschen in unseren Köpfen und Freiraum sind bisher erschienen. Ich schreibe auch Drehbücher und Essays und zuletzt eben ein Sachbuch, Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive heißt das. Und ansonsten arbeite ich auch so an der Schnittstelle Kunst und kulturelle Bildung, also leite Schreibworkshops und gebe Kreativberatungen. Und jetzt habe ich auch hauptsächlich darüber gesprochen, was ich beruflich mache quasi. Ansonsten tanze ich und gehe mit meinem Hund spazieren. Das ist, was ich sonst so mache.
Ja. Aber es ist auch okay, also man kann ja auch darüber sprechen, was man beruflich macht. Ich sage das nur jetzt immer dazu, dass man nicht nur darüber sprechen muss, weil ich merke halt immer, wie sehr wir uns alle darüber definieren. Und gerade bei dem Thema, über das wir heute sprechen, ist das ja vielleicht ganz gut, wenn man mal auch andere Sachen
Voll, ist. Ich finde das auch total gut, ja. Das so dazu zu sagen.
Ja, ja. Genau, du hast ja gesagt, du hast jetzt gerade das Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt geschrieben. Also das ist wahrscheinlich nicht jetzt gerade geschrieben, aber es ist jetzt vor kurzem rausgekommen bei Edenbooks. Und darüber würde ich eben gerne heute mit dir sprechen. Und vielleicht beginnen wir mal ganz am Anfang. Was ist denn Selbstfürsorge überhaupt?
Tja, das ist so eine ganz einfache Frage. Nicht. Beziehungsweise es ist gar nicht so leicht zu beantworten, weil der Begriff Selbstfürsorge und vor allen Dingen aber auch der englische Begriff Self-Care inzwischen einfach total aufgeladen ist. Und ja, man da gar nicht mehr so genau weiß, okay, was ist denn jetzt eigentlich gemeint, weil es eben häufig auch als Hashtag irgendwie einfach an was rangeklatscht wird, was dann vielleicht eigentlich gar nicht so viel mit Selbstfürsorge zu tun hat. Für mich ist Selbstfürsorge hauptsächlich oder hat Selbstfürsorge hauptsächlich damit zu tun, ehrlich zu sein zu mir selbst und ja, ehrlich zu mir zu sein darüber, was ich für Bedürfnisse habe, mich selbst auch ein Stück weit kennenzulernen, meine Bedürfnisse kennenzulernen, überhaupt mal herauszufinden, was ich eigentlich brauche, um mich gut zu fühlen, um mich besser zu fühlen, aber nicht, um mich irgendwie zu optimieren oder sowas, um dann besser zu funktionieren, sondern eben einfach zum Selbstzweck letztendlich, damit ich mich besser fühle und damit ich mehr bei mir bin und von dort aus dann eben auch ja, mehr bei anderen Menschen sein kann.
Und warum ist da jetzt ein Radikal vor dem Wort Selbstfürsorge? Was bedeutet radikal im Zusammenhang mit Selbstfürsorge? Also was ist radikale Selbstfürsorge?
Also zum einen habe ich das radikal davor gesetzt, um es auch so ein bisschen abzugrenzen. Und dann, ja, sind das eigentlich zwei Dinge, die ich damit meine. Einmal einfach, ja, die Bedeutung von radikal im Sinne von Grund auf. Also dass es eben nicht nur so eine oberflächliche Beschäftigung ist. Also nicht nur so, ja, die Classics, ich muss es jetzt einmal sagen und dann hoffentlich nicht mehr so Schaumbad nehmen und, weiß nicht, Fingernägel lackieren oder sowas. Sondern dass es eben eine tiefergehende, ja, vielleicht auch ganzheitlichere Angelegenheit ist. Und dass ich eben auf verschiedenen Ebenen schaue, okay, was brauche ich denn und wie kann ich mich um mich kümmern? Das meine ich mit radikal. Und zum anderen dann eben auch, ja, im Sinne dieser Abgrenzung, einfach so ein Loslösen von der Wellness-Industrie beispielsweise oder von dieser neoliberalen Vorstellung von Self-Care oder Selbstfürsorge. Also dass ich eben nicht darauf angewiesen bin, jetzt da irgendwie Geld für teure Kosmetik, irgendwelche Produkte oder sowas auszugeben. Ja.
Das ist eigentlich eher eine Frage, die ich auch gehabt hätte für dich, nämlich ist Selfcare nicht eigentlich zumindest mittlerweile ein neoliberales Konzept? Also wenn man so auf den ersten Blick auf Social Media schaut, dann ist das ja sehr, sehr kommerzialisiertes. Also da geht es darum, Dinge zu verkaufen. Man soll sich irgendwas gönnen, einen, weiß ich nicht, Friseurbesuch, Maniküre, ein neues Outfit, Restaurantbesuch, wenn gerade nicht Lockdown ist. Und eine Hörerin hatte eben auch gefragt, weil ich gebe immer die Möglichkeiten, auch HörerInnen die Fragen zu stellen, meine Gäste, was ist eigentlich echte Selfcare? Und nämlich im Vergleich auch zu dieser kapitalistischen Wellness-Selfcare. Magst du vielleicht noch ein paar Worte dazu sagen? Mhm.
Ja, also es ist so ein bisschen das, was ich am Anfang auch schon meinte, dass es eben ja gar nicht so leicht zu definieren ist, einfach weil der Begriff so inflationär verwendet wird und zum Teil auch falsch verwendet wird, will ich fast schon sagen. Ne? Also dass es nicht nur assoziiert wird mit so teuren Produkten oder vielleicht auch sowas wie ins Retreat zu fahren, irgendwelche Yoga-Reisen zu machen oder so, eben auch alles Dinge, die ja basically nur für reiche Menschen möglich sind. So, nicht alle haben irgendwie die Möglichkeit, ein Sabbatical zu machen. Und dass der Begriff eben auch so ein bisschen als Entschuldigung oder als Legitimation genutzt wird für ein möglicherweise tatsächlich egoistisches Verhalten. Oder weiß nicht, vielleicht auch für sowas, was ich inzwischen auch nicht mehr so wirklich als selbstfürsorglich bezeichnen würde. Sowas wie, weiß nicht, Alkohol trinken. Ne? Auch so ein Klassiker, den man irgendwie auf Social Media total oft sieht. Irgendwie ein Foto von einem Glas Wein und Hashtag Selfcare. Und ich glaube, dass das größte Missverständnis ist vielleicht auch, dass man oft denkt, okay, Selbstfürsorge, das ist auf jeden Fall immer was, womit es mir automatisch oder sofort besser geht. So ein bisschen so dieses sich pampern, sich irgendwie alles erlauben. Aber tatsächlich bedeutet es eben auch in Abgrenzung eben zu diesem neoliberalen Ding, dass ich mich mit Dingen beschäftige, die vielleicht eher unangenehm sind. Dass ich mich vielleicht einem Konflikt stelle oder dass ich vielleicht eine Entscheidung treffe, die mir nicht leicht fällt oder dass ich mich mit Dingen beschäftige, die ich eben sonst einfach wegschiebe und vielleicht auch betäube und ja, weiß nicht, also das können auch die verschiedensten Dinge sein von so ja, alltäglichen Sachen wie man drückt sich irgendwie wochenlang davor, die Steuererklärung zu machen oder sowas oder eben einen Konflikt mit FreundInnen oder sowas anzusprechen. Weil sich das natürlich erstmal besser anfühlt, aber gleichzeitig hat man das ja dann auch die ganze Zeit im Kopf, beziehungsweise fühlt sich möglicherweise auch schlecht deswegen oder verurteilt sich selbst, so im Sinne von, oh, jetzt habe ich das schon wieder nicht gemacht, dabei muss ich das doch eigentlich machen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie ich diesen Satz hier angefangen habe.
Das macht nichts. Ich mache einfach weiter und sage, dass es sehr viel an deiner Idee von Selbstfürsorge mich sehr an Therapie erinnert hat. Also tatsächlich, weil ich nämlich auch das Gefühl habe, dass Therapie ganz oft falsch verstanden wird, nämlich als Wellness. Also man geht halt zur Therapie, damit es einem besser geht, aber es wird, glaube ich, ganz oft ausgeblendet von Menschen, die nicht so viel Therapieerfahrung haben oder auch von schlechten TherapeutInnen, dass Therapie auch harte Arbeit ist und dass es halt auch eine Auseinandersetzung mit einem selbst ist, eine ehrliche Auseinandersetzung auch mit den Beziehungen, die man führt und so weiter. Also dass es da halt auch wirklich um unangenehme Dinge geht, die in the long run, also langfristig dann, gute Auswirkungen haben für einen selber, aber unmittelbar ist es scheiße.
Ja, ja voll.
Und ja, und das hat mich so ein bisschen dran erinnert, auch so, du schreibst ja auch drüber, zum Beispiel das Thema Sport machen, ja, es ist scheiße, ich hasse Sport, by the way, es ist anstrengend und scheiße, aber ich weiß, es würde mir eigentlich gut tun und eigentlich wäre es ja auch selbstvorsorglich, einfach Sport zu machen, obwohl es unmittelbar jetzt vielleicht unangenehmer ist, als mir die Nägel zu lackieren, so.
Ja, ja, und gerade Sport ist ja auch nochmal so doll verknüpft mit diesem, ich mache Sport nicht, weil es mir Spaß macht oder weil es irgendwie einen guten Effekt für meine Psyche vielleicht auch hat, sondern ich mache Sport, weil ich will meinen Körper irgendwie optimieren oder sowas. Das war bei mir auch ein ganz schön langer Prozess, da irgendwie rauszukommen aus diesem Denken und halt wirklich einfach so eine Erfahrung zu machen, dass ich eben, wenn ich mich bewege, weiß nicht, das baut ja auch ganz einfach Stress ab. So.
Und ja, genau.
Völlig egal, was sich damit dann vielleicht oder wie sich dann vielleicht mein Körper verändert. Es ist halt super schwer, das abzuschalten, ne? Weil das ja auch einfach so sehr in unseren Köpfen drin ist, dieses Denken.
Ja, ja, voll. Voll. Aber es ist halt auch, ich meine, es ist körperlich gesund, es ist psychisch gesund. Es ist halt einfach, es tut uns gut, wenn wir es machen. Aber ganz oft ist es halt so, also ich meine, wahrscheinlich hast du recht, bei dem Thema schwingen dann auch andere Dinge mit, die vielleicht Hemmungen aufbauen und so. Also vielleicht war das kein gutes Beispiel, aber ich wollte halt grundsätzlich nur darauf hinaus, dass es halt ganz oft einfach darum geht, Dinge zu tun, die langfristig dann einen Benefit haben und nicht kurzfristig.
Ja, genau,
so.
Voll. Nee, ich finde das Beispiel überhaupt nicht schlecht. Also ich weiß nicht, es ist ja dann vielleicht auch was, wo man ab einem bestimmten Punkt dann so auf Erfahrungswerte zurückgreifen kann, ne, um sich zu motivieren. So, wenn ich das ewig nicht gemacht habe, fällt mir das vielleicht schwerer. Aber wenn ich irgendwie weiß, okay, wenn ich, keine Ahnung, eine Stunde spazieren war oder joggen oder was auch immer oder getanzt habe oder sowas, dann fühle ich mich einfach besser. Das ist ja auch hilfreich, wenn man da dann irgendwann auf diese Erfahrungswerte zurückgreifen kann und sich da irgendwie auch ein Stück weit vertrauen kann und weiß, was man in verschiedensten Situationen irgendwie selbst tun kann, um eine Veränderung anzustoßen.
Das dritte Wort, das wichtig ist in dem Titel oder eigentlich im Untertitel, ist feministisch. Also wir haben jetzt über Selbstfürsorge gesprochen, wir haben gesprochen, was radikale Selbstfürsorge ist. Und jetzt noch die Frage, warum ist es ein feministisches Thema?
Also erstmal ist mir auch wichtig zu sagen, dass es nicht nur, das wurde ich jetzt auch schon oft gefragt, erstens, ob das Buch nur für Frauen sei, weil ja draufsteht eine feministische Perspektive. So, nein, es ist definitiv nicht nur für Frauen. Und dann werde ich ganz, ganz oft gefragt, ob es denn auch eine unfeministische Selbstfürsorge oder eine unfeministische Art der Selbstfürsorge gibt. Würde ich auch so erstmal mit Nein beantworten. Habe ich aber beim Schreiben, ich muss anders ansetzen. Ich habe mich selbst ja auch super lange, super schwer getan damit und dachte auch immer so, damit kann ich mich nicht befassen. Das ist irgendwie so eine Entweder-Oder-Situation. Also ich kann mich entweder schön um mich selbst kümmern oder ich bin Feministin oder agiere, denke feministisch. Aber beides zusammen, das geht einfach nicht. Und habe dann so, nachdem ich mich oder während ich mich eben mehr mit den Themen auseinandergesetzt habe, festgestellt, das geht erstens sehr, sehr gut zusammen. Das ist überhaupt keine Entweder-Oder-Situation. Und tatsächlich kann da eben auch schon was Feministisches, was Politisches drin stecken. So einfach mal ganz vereinfacht gesagt, in einem System, in dem wir eben leben oder in Strukturen, in denen wir leben, die uns ausbeuten, die uns unterdrücken, die uns diskriminieren, da eben für mich selbst zu sorgen, ist auf jeden Fall politisch. So, und das eben natürlich ja, ganz besonders für Menschen, die von, ja, auch Mehrfachdiskriminierung betroffen sind, aber auch für Menschen, die, weiß ich nicht, alle möglichen Privilegien haben, so, weil es eben auch immer, also wenn es eben diese radikale, diese ehrliche Form der Selbstfürsorge ist, ja auch immer so ein bisschen ein Widerstand ist gegen den Status quo.
Würdest du sagen, dass es gerade für Menschen, die aktivistisch aktiv sind oder feministisch aktivistisch aktiv sind, wichtig ist, Selbstfürsorge zu praktizieren?
Wichtig ist, Selbstfürsorge zu praktizieren. Ich habe dich gerade leider nicht. Ja.
Genau. Das ist, ja. Die Frage war, ob du der Meinung bist, dass es gerade für Menschen, die halt FeministInnen sind, die aktivistisch unterwegs sind, wichtig ist.
Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist für alle super wichtig. Ich habe aber das Gefühl, dass eben gerade Menschen, die aktivistisch, feministisch unterwegs sind, ja, sich das ganz, ganz oft einfach nicht zugestehen oder einfach, ja, ganz oft das Gefühl haben, auch wenn man schon unfassbar viel tut, dass es einfach immer noch nicht ausreicht, weil halt die Effekte auch einfach nicht so wirklich sichtbar werden, ne? Also weil sich die Gesellschaft halt einfach nur in Babyschritten irgendwie voran entwickelt, beziehungsweise geht es dann oftmals auch noch ein paar Schritte wieder zurück, was halt bei Menschen, die sich ja in diesen Themenfeldern bewegen, einfach super schnell für den Eindruck sorgt, okay, ich muss noch mehr machen, es reicht noch nicht und da ist man dann auch schnell so am Rande eines Burnouts. Also so Activist Burnout ist ja auch einfach eine Sache, die existiert. Und also ich weiß nicht, so meine Beobachtung war eben immer so ein bisschen, dass das ja so fast schon verpönt ist oder dass man halt, oder was ich eben auch am Anfang dachte, so wenn ich jetzt anfange irgendwie hier zu gucken, wie es mir geht oder wie es mir vielleicht noch ein bisschen besser gehen kann, dann bin ich halt einfach keine gute Feministin mehr. So, weil es gibt ja so viele Menschen, denen geht's so viel schlechter als mir. Und das ist aber eben unglaublich wichtig ist, dass ich eben auch auf mich selbst aufpasse, um eben auch weiterhin und nachhaltig irgendwie mich für andere Menschen einsetzen zu können oder um mich auf ein neues zu wappnen für Diskussionen oder sowas. Das habe ich halt irgendwie lange Zeit gar nicht so wahrgenommen oder gesehen. Und ja, finde aber, dass es unglaublich wichtig ist.
Ein Thema, das du auch schon angesprochen hast, ist so dieser Widerspruch, Fragezeichen, zwischen Selbstfürsorge und Community Care, also Self-Care versus Community Care, Selbstfürsorge und, ich sage jetzt mal, Gemeinschaftsfürsorge. Inwiefern greifen diese zwei Dinge ineinander? Wo sind sie vielleicht auch Voraussetzung füreinander und wo sind sie Widerspruch?
Mir fällt dazu jetzt gleich ein, aber ich komme gerade nicht auf den Namen der Person, die das getwittert hat. Aber es gab diesen Tweet, der so ganz schön durch die Decke ging vor ein paar Jahren. Shouting self-care at people who actually need community care is how we fail people.
Habe ich gesehen, ja.
Muss ich nochmal.
Aber ich weiß auch nicht mehr,
schauen, schauen wir einfach nochmal nach und kommt dann in die, yeah, in die Shownotes. Genau, das habe ich gelesen und dachte dann so, okay, das widerspricht sich vielleicht dann irgendwie doch. Aber auch da finde ich wieder so, nein, es bedingt sich eben gegenseitig. Also es kann für Menschen einfach Teil von Self-Care sein, sich in einer Community oder eben für andere Menschen zu engagieren. Aber Self-Care oder radikale Selbstfürsorge gibt mir auch erstmal die Möglichkeit herauszufinden, okay, was ist es denn, was ich gerade brauche? Ist es für mich in dieser Situation jetzt vielleicht sinnvoller, wenn ich irgendwie Zeit mit mir allein verbringe erstmal? Oder, ne, das ist ja auch ein totales oder eine totale Frage danach, was ich denn überhaupt für eine Person bin, was mir persönlich hilft. So, ich kenne zum Beispiel Leute, für die ist es total schrecklich, alleine zu sein. Für mich ist das was unfassbar Wichtiges. So, wenn ich irgendwie zu viel Zeit mit Menschen verbringe, komme ich nicht mehr klar. So, ich brauche irgendwie so meine Rückzugszeiten immer wieder. Und ja, und deswegen glaube ich, dass, also es ist einfach was sich so gegenseitig bedingt. Also ich kann auch, weiß nicht, mich in einer Community oder in der Nachbarinnenschaft oder in einer solidarischen Wohngemeinschaft oder was auch immer engagieren und auch dabei auf einen Burnout zusteuern, weil ich halt meine Bedürfnisse ignoriere. Also es ist immer so eine Frage von, wie sehr stehe ich denn mit mir selbst in Kontakt oder wie ja, bin ich mit mir selbst sozusagen im Austausch darüber, was denn gerade das Richtige ist. Und auch so ein bisschen so eine Art ich mag das Wort eigentlich nicht, aber so eine Art Balance zu finden oder so ein Gleichgewicht zu finden, einfach zwischen ja, dem Einsatz eben für eine Community und ja, auch einfach so Ruhezeiten für mich selbst.
Tatsächlich ist es ja so, das finde ich immer sehr interessant, dass altruistisches Handeln einem ja auch selbst helfen kann. Also dass so die, wenn man sieht, dass man anderen hilft, hilft einem das selbst. Und ich habe ganz oft das Gefühl, dass wir, die halt gerade im Online, also im digitalen Raum irgendwie aktivistisch unterwegs sind, ganz oft ausbrennen, weil wir halt einfach nicht, oder weil das irgendwie so was Abstraktes ist. Also wir schmeißen halt Dinge in die Welt hinaus so und das ist sehr anstrengend und kriegen sehr viel Hass dafür, aber wir sehen halt keine Effekte, weißt du, wie ich meine? Und ich habe früher auch ganz viel unterrichtet immer und ich bin ja jemand, der selber mit Depressionen kämpft und ich weiß einfach, dass dieses Unterrichten und ich habe Nachhilfe gegeben und ich habe so Kurse gemacht mit Schülerinnen mit Benachteiligungen, die aus schwierigen Verhältnissen gekommen sind und so weiter und ich habe unmittelbar gesehen, dass ich denen helfe und das hat mir so viel gegeben, auch selber. Mhm. Ja. Und das war so ein protektiver, das war so ein Schutz vor depressiven Episoden auch für mich, weil ich halt einfach, weil es sinnstiftend war. Und ich merke, dass das, was ich jetzt tue, halt ganz oft so, ich sitze halt vor einem Bildschirm ist. Mhm. Und es kommt nichts zurück. So, es ist nichts, wo ich dann merke, okay, jemand hat, und natürlich kriege ich auch positive Nachrichten von Leuten, die sagen, es hat mir geholfen und so, aber man spürt es halt nicht so, als wenn einem mir eine Person gegenüber sitzt. Also ich frage mich halt auch, wie viel von diesem Activist Burnout auch damit zu tun hat, dass wir alle die ganze Zeit vor Bildschirmen sitzen.
Boah, ja, das ist eine richtig gute Frage und kann ich voll nachfühlen. Also ich glaube, das hat schon viel damit zu tun einfach, weil ich musste gerade an so eine Situation denken, bei der letzten Bundestagswahl in Deutschland. Als die AfD dann irgendwie entsprechend viele Prozentpunkte abgesahnt hat, war ich irgendwie so, mir ging es so schlecht, ich habe irgendwie so körperlich ich hatte Kopfschmerzen, Bauchschmerzen und war so total unruhig und kribbelig und habe dann gesehen, oh, es ist jetzt eine spontane Demo irgendwie vor der AfD, vor dem Gebäude, wo die ihre Wahlparty gefeiert haben, und bin da dann so Hals über Kopf hin und es hat einfach so gut getan, da in Gemeinschaft mit anderen Menschen irgendwie also mit echten, realen Personen zusammenzustehen und irgendwie die Wut rauszubrüllen und die Angst rauszubrüllen und alles Mögliche. Und das hätte ich, glaube ich, also diesen Effekt hätte ich niemals erzielt, wenn ich einfach irgendwie mich online drüber aufgeregt hätte. So, natürlich ist es dann auch irgendwie erstmal so ein Ventil und ich kann irgendwie was formulieren und so rauslassen, aber es ist auf jeden Fall ein komplett anderer oder stärkerer Effekt, wenn ich, wenn das eben so in der Offline-Welt passiert. Ja, und hinzu kommt natürlich auch, das hast du ja auch schon gesagt, so der ganze Hass, der einer oder einem entgegenschlägt, ist ja einfach meistens, es ist einfach viel, viel mehr als die positiven Rückmeldungen, die eben zurückkommen. Die natürlich auch, so das freut mich auch, jedes Mal total, wenn ich irgendwelche Nachrichten bekomme oder jetzt auch Reaktionen auf das Buch. Es ist ja letztlich auch nichts anderes. Ne? Ich habe was rausgegeben in die Welt so und weiß jetzt nicht, wie Menschen sich damit fühlen oder sowas. Es sei denn, sie schreiben es mir halt, aber trotzdem bleibt es halt ja eine zeitversetzte digitale Kommunikation irgendwie.
Ja. Und man spürt es halt weniger, weil die Person, die nicht gegenübersteht, finde ich auch.
Ja, genau.
Und was mich halt auch so beschäftigt, ist, dass gerade im digitalen Raum auch Aktivismus ganz oft sehr von negativen Gefühlen geleitet ist. Also, und das ist ja auch das, was sozusagen von Social Media dann belohnt wird, wenn, also Wut ist was extrem viel Reichweite kriegt.
Ja.
Und es ist halt auch anstrengend. Also ich denke halt da sehr oft drüber nach, auch jetzt oder in letzter Zeit sehr viel drüber nach, wie das auch meine Gefühlswelt so manipuliert ein bisschen, weil ich glaube, dass es viel anstrengender ist, die ganze Zeit online wütend zu sein, als, weiß ich nicht, in einem Obdachlosenheim Suppe auszuschenken oder so, weil da ist eine Situation, wo ich positive Rückmeldung sofort kriege und sehe, wie ich den Menschen helfen kann und nicht nur irgendwie die ganze Zeit irgendwie diese negativen Gefühle habe und dann aber nur auf dieser abstrakten Ebene irgendwie loswerde und es bewirkt aber irgendwie nichts Positives. Ich weiß nicht, ob das jetzt Sinn macht, was ich gesagt habe, aber
ja, voll.
Ich glaube, ja.
Ja, ja, das, da habe ich auch irgendwie in der letzten Zeit noch viel drüber nachgedacht, was es halt auch einfach so, es hat ja auch einfach Auswirkungen auf das Nervensystem und auf unseren Körper. Also wenn wir irgendwie die ganze Zeit uns irgendwie rumscrollen, Artikel lesen, Captions lesen, uns aufregen, auch berechtigterweise natürlich, aber trotzdem macht das ja was mit mir, mit dir, mit uns so. Und ja, also da ist dann auch so ein bisschen die Frage, okay, wie kann man das denn dann wieder loslassen? Weil es reicht einfach nicht, dann so das Handy wegzulegen. Dann sitzt man da und hat irgendwie so diese ganze Anspannung und die ganzen Stresshormone im Körper und weiß irgendwie nicht so richtig, wo kommt denn das jetzt her? Weil ich habe ja eigentlich nur auf dieses Gerät hier geschaut. Also es ist einfach super, super schwierig.
Voll. Und es ist auch nicht jede Aufregung, auch wenn sie noch so berechtigt ist, es ist nicht jede Aufregung sinnvoll, weder für mich noch für andere, noch für den Zweck, den ich verfolge, weißt du?
Ja, ja, oder sich dieses gegenseitige Hochschaukeln auch.
Genau,
dieses,
ja.
Ah, ja.
Ja, ja. Also ich glaube, das viel auch eben mit dem Faktor digitale Kommunikation zu tun hat. Das ist so mein Gefühl im Moment.
Ja, und auch so dieser Druck, sich irgendwie zu äußern oder sofort eine Meinung parat haben zu müssen. Und ich weiß nicht, ich habe in letzter Zeit auch irgendwie, ich habe super wenig gepostet, also ich habe viel gerepostet oder in meine, heißt das bei Instagram überhaupt auch gerepostet?
Ja.
Ich weiß es nicht. Und wenig eigenen Content sozusagen rausgehauen, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, boah, ich will gerade nicht auch noch dazu beitragen, dass Leute die ganze Zeit irgendwelche Sachen auf ihren Telefonen anschauen und durchlesen. Irgendwie, ich weiß nicht, woher es kam. Vielleicht, ich habe vor ein paar Wochen die Übersetzung von How to Do Nothing gelesen, also Nichts tun, von Jenny Odell. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast. Das ist eine total großartige Autorin und Künstlerin, US-amerikanische, die eben auch, ja, also nichts tun im Sinne von, sie hat darüber philosophiert, darüber geschrieben, wie wir uns dieser Aufmerksamkeitsökonomie irgendwie entziehen können und was es eigentlich mit uns macht, wenn wir halt die ganze Zeit scrollen und irgendwelche digitalen Inhalte konsumieren, Informationen konsumieren, die auch in so einem totalen, wie war das Wort, Kontextkollaps. Genau, sie schreibt von einem Kontextkollaps. Ne? Mhm. Du scrollst so durch Instagram, siehst irgendwie einen feministischen Post, einen kapitalismuskritischen Post, dann ein lustiges Meme, dann irgendwie ein Foto von Leuten, die gerade ihre Impfung bekommen haben, dann wieder irgendwas Politisches. Also es ist halt irgendwie so alles völlig aus dem Zusammenhang gerissen. Und allein das ist einfach schon so unfassbar anstrengend. Mhm. Also ich glaube, das unterschätzen wir auch einfach total, was das an Energie saugt.
Und was wir, glaube ich, auch unterschätzen, ist, dass sich ganz viel von Social Media anfühlt wie so ein Gemeinnütziges. Als würde uns jemand einfach eine Plattform zur Verfügung stellen, wo wir uns austauschen können. Und das ist es halt überhaupt nicht.
Nein.
Oh. Was fühlt sich an?
Ja.
Ja.
Ja, das ist finde ich auch immer wieder krass. Und das hilft mir aber tatsächlich auch, mir das immer wieder bewusst zu machen, so dass es halt einfach eine Plattform ist oder eine App ist, die halt einfach fucking Milliardären gehört, die halt irgendwie nicht aus Altruismus einfach sagen, hey, wir wollen, dass die Leute sich schön untereinander vernetzen und über Feminismus sprechen. Nee, die wollen halt einfach, dass wir online sind.
Die wollen, dass wir auf ihrer Plattform sind, ja. Genau. Und sie wollen, dass wir möglichst viel aufeinander auch losgehen, weil wir dann länger dort sind und uns mehr aufregen und mehr eingebunden werden. Und es sind, die Plattformen sind auch nach Suchtprinzipien gebaut tatsächlich. Also die haben echt so aus der Spieleforschung teilweise so Prinzipien eingebaut, von denen man weiß, dass sie Leute süchtig machen. Ja. Und das ist halt echt absurd.
Genau, dieses Twitter, wobei bei Insta ist es ja auch dieses Endless Scrolling. Nee, aber genau, bei Twitter zieht man es runter. Es ist ja wirklich wie so ein Spieleautomat.
Ja, genau.
Ja.
Genau. Ja, okay. Du hast ja das Buch geschrieben inmitten einer Pandemie. Warum? Warum jetzt?
Ich habe tatsächlich angefangen daran zu schreiben vor der Pandemie, beziehungsweise letztes Jahr im Januar, da war es ja schon, oder da gab es Covid schon, aber es war irgendwie noch so ganz weit weg. Und ich habe dann tatsächlich auch erstmal eine Pause einlegen müssen, als das dann alles ja so krass wurde und der Lockdown kam und so, weil ich dann nämlich auch erstmal dachte, okay, what? Jetzt ein Buch über Selbstfürsorge? Ich weiß nicht, ob das jetzt so das Richtige ist. Außerdem muss ja jetzt dann auch die aktuelle Situation mit rein und es soll ja aber auch kein Pandemiebuch werden. Ach du Scheiße. So, ich war im ersten Moment so ein bisschen überfordert. Und ja, musste da erstmal wieder so reinfinden und habe auch eben mit vielen Leuten irgendwie darüber gesprochen und kam dann irgendwann auch immer wieder zu dem Schluss, okay, gerade weil halt alles so unglaublich krass ist, ist eben auch Selbstfürsorge was, worauf wir oder womit wir uns befassen sollten, einfach um zu überleben, so erstmal ganz basal gesagt. Und ich glaube, ein Stück weit hat mir das auch geholfen, also zum einen so ein konkretes Projekt zu haben im letzten Jahr, mit dem ich eben, was ich mir nicht so aus den Fingern saugen musste, als Auftritte und Lesungen abgesagt wurden, sondern was es eben vorher schon gab. Aber ja, auch so die Endphase war so im Januar. Also es ging dann alles relativ schnell mit Verlag und dass die Veröffentlichung eben auch schon im April stattfinden sollte. Deswegen habe ich im Januar viel zu viel gearbeitet eigentlich, so wenig selbstfürsorglich, aber andererseits habe ich auch so doll in diesem Thema drin gesteckt und gar nicht so viel ja vom Lockdown um mich herum mitbekommen, was irgendwie auch mal eine ganz, ganz nette Abwechslung war. Aber ja, das ist auf jeden Fall nicht so von mir geplant gewesen. Also ich hätte jetzt nicht eine Pandemie gebraucht eigentlich. Hätte das Buch auch so geschrieben. Ja, wäre wahrscheinlich für alle irgendwie auch netter gewesen dann, aber ja.
Aber gerade jetzt ist es ja auch besonders wichtig, weil ganz viele von uns sitzen alleine in Wohnungen und wir haben halt niemanden sonst, der sich ums kümmert so. Also ganz viele andere Sicherheitsnetze oder so soziale Kontakte sind ja irgendwie weggefallen für ganz viele von uns. Und wer soll sich um uns kümmern, wenn nicht wir selbst, wenn halt niemand sonst mehr da ist? Also genau jetzt ist es ja wichtig, so ein Buch auszubringen.
Ja, vielleicht. Ja, definitiv.
Ja, sag einfach ja. Ja, es ist gerade jetzt wichtig.
ja, voll. Also wie gesagt, ne, das war ja auch so mein Gedankengang, dass ich eben auch was halt sonst so passiert ist im letzten Jahr und auch in diesem Jahr. So, es hört ja auch einfach nicht auf. Mhm. Und da aber auch immer wieder mich dran zu erinnern, es bringt mir halt nichts und auch niemand anderem, wenn ich mich jetzt einfach nur auf all das Furchtbare und Schlechte und Schlimme fokussiere und dem irgendwie so die ganze Macht über mich gebe. Ich muss irgendwie auch einfach schauen, dass ich klarkomme. So. Und dass es mir vielleicht dann auch noch möglichst gut geht, weil das habe ich verdient als Mensch. So.
Jetzt abgesehen von allem, von aller toxischer Positivität, von der wir ja auch viel gehört haben in letztem Jahr, so aller Krise als Chance sehen und so. Das finde ich auch immer ganz schwierig, darüber sprichst du auch in deinem Buch. Aber auch abgesehen davon, was können wir vielleicht sogar lernen von 2020 oder, ja, ich meine, 2021, du hast ja gesagt, das hört ja nicht auf und das stimmt ja auch, also von der Pandemie vielleicht insgesamt oder von dieser Krisensituation, was kann man da vielleicht lernen sogar?
Also ich habe schon nochmal so ein Stück weit mehr gelernt, okay, es ist halt vollkommen egal, was ich mir vornehme oder was ich plane oder was ich, wie ich mir irgendwie alles ausmale, was passieren wird, es kommt halt wahrscheinlich eh immer anders. Also ne, ist vielleicht ja auch so ein bisschen so eine Binsenweisheit irgendwie, es kommt eh immer anders, als ich denke, als man denkt. Aber ja, letztendlich ist es halt genau das. So, es gibt halt einfach nicht so diese... Es gibt irgendwie keine Sicherheit. Es ist halt eh immer alles ziemlich unsicher, im Sinne von, wir können es einfach nicht genau sagen, was passiert. So. Oder wir können es nicht kontrollieren, vor allen Dingen. So, auf viele Dinge habe ich einfach nicht wirklich einen Einfluss. Und das ist, glaube ich, was vielen Leuten Angst macht, also verständlicherweise auch. Was aber, wenn man es irgendwie zulässt, oder erlaubt, dass es so, dass es halt einfach so ist, das ist halt einfach ein Fakt, dann kann man, glaube ich, viel besser damit umgehen oder auch viel besser damit arbeiten. Also so ein bisschen sich rein lehnen in diese Unsicherheit oder in dieses Ungewisse vielleicht auch. Ja, das vielleicht kann man lernen, können wir lernen, mitnehmen.
Ich fand es ganz am Anfang, also als die ersten Lockdowns waren und ganz im Anfang, also März 2020 eigentlich, fand ich es total interessant, dass gerade ich, die psychisch jetzt nicht gerade stabil ist die meiste Zeit und irgendwie immer wieder depressive Episoden hat und immer wieder Angstprobleme hat und so, dass ich erstaunlich gut das managen konnte, wenn ich es gewohnt bin, dass ich keine Kontrolle habe. Mhm. Und das ist genau das, was mir halt urviele Leute gesagt haben, die eben Depressionen und Angsterkrankungen haben und auch Leute mit Traumafolgestörungen haben mir das zurückgemeldet. Also natürlich nicht alle, ich spreche jetzt, also es ist eine Perspektive, die es gibt. So dieses, wir kommen viel besser klar mit der Situation als unter Anführungszeichen psychisch gesunder, weil wir darauf vorbereitet sind, weil bei uns nie irgendwas unter Kontrolle ist und wir kennen diese Situation, nur kennen wir sie halt nicht im Außen, sondern im Innen. So.
Ja.
Das hat mich sehr fasziniert.
Ja, stimmt. Ja, ja, ich habe auch so das Gefühl, dass irgendwie so gerade Leute, die eben sonst so sehr sehr outgoing und einfach viel machen, viel Energie vielleicht auch einfach haben, dass es für die viel, viel schwerer auszuhalten ist. Ne? Auch einfach so dieses gefühlt gefangen zu sein in der, weiß nicht, schicken Altbauwohnung oder wo auch immer. Und halt nicht irgendwie, ja, alles so zu machen wie sonst immer. Ja, doch, das kann ich mir vorstellen, dass das tatsächlich so ist, ja.
Mm. Also für mich war es gar nicht so sehr der Kontrollverlust. Für mich war es irgendwie ein Fokus auf so, was ist wirklich wichtig für mich, dass sich geändert hat. Also so, so dieses, ich habe dann irgendwann gemerkt, okay, jetzt, wo ich mit einer Krankheit konfrontiert bin, die vielleicht meine Liebsten umbringen kann, was ist mir eigentlich wichtig? Das sind genau diese Leute. Es ist nicht wichtig, wie viel Geld ich verdiene, solange ich nur irgendwie genug habe, dass ich davon leben kann.
Ja.
Es ist wurscht. Es ist nicht wurscht. Es ist wurscht, wie viele Leute mir auf Social Media folgen oder was auch immer. Ja, was wichtig sind diese Menschen. Also das für mich hat so einen Fokus verschoben. Das habe ich, glaube ich, gelernt.
Ja, ja, doch. Das da kann ich auf jeden Fall nur unterschreiben. Das auf jeden Fall auch total. Vielleicht auch so, ich weiß noch, am Anfang haben so sehr viele Leute, die ich so aus der Literatur, aber auch so Poetry-Slam-Szene kenne, also Leute, die sonst eben auf Bühnen stehen, als das dann auf einmal weggefallen ist, es war auch sehr, sehr interessant zu beobachten, wie viele dann wirklich so eine, ja, fast schon eine Identitätskrise hatten, so von wegen so, wer bin ich denn jetzt, wenn ich das alles nicht mehr machen kann? Und ich glaube, wenn ich mich nicht vorher schon ja viel mit dem Thema Selbstfürsorge eben auch beschäftigt und mit mir selbst beschäftigt hätte, wäre ich da wahrscheinlich auch irgendwie schnell reingerutscht, weil ja so darauf zurückgeworfen zu sein oder eben diese Möglichkeiten nicht mehr zu haben, ist halt einfach krass, so erstmal.
Aber das ist auch wieder so die Identifikation mit dem Beruf, oder?
Ja,
also so.
Voll.
Da wären wir wieder ganz am Anfang. Du sprichst in deinem Buch ja auch ein Thema an, das mich auch sehr begleitet und wahrscheinlich viele, die zuhören. Ich kenne es von ganz vielen Menschen, die weiblich sozialisiert wurden. Ich kenne es von ganz vielen anderen marginalisierten Menschen, von MigrantInnen. Und das ist das Thema Hochstaplerinnen-Syndrom. Meine Frage ist so, was ist das? Was ist deine Erfahrung damit? Und was hat das mit Selbstfürsorge zu tun?
Also was ich total spannend fand in der Recherche, war tatsächlich, dass es eben weniger mit dem Geschlecht zu tun hat. Ich dachte immer, okay, das ist auf jeden Fall was eben Frauen oder weiblich sozialisierte Personen irgendwie betrifft. Tatsächlich hat es aber sehr viel mehr eben mit der Herkunft zu tun, mit der sozialen Herkunft.
Also mit Klasse meinst du
mit
jetzt?
Mit Klasse, oder? Genau.
Ja, ja.
Und ja, ich glaube aber trotzdem, dass es alle Menschen irgendwie, also ne, das ist jetzt kein also ich glaube, dass alle davon betroffen sein können. Und ich weiß nicht, ich habe mich eben mit vielen verschiedenen Glaubenssätzen und Denkmustern, Gedankenmustern und sowas, die ich eben hatte oder zum Teil auch noch habe, auseinandergesetzt und habe dann oder bin halt sehr, sehr oft wieder bei diesem beim HochstaplerInnen-Syndrom angekommen. und habe dann ja da mal so ein bisschen genauer hingeschaut. Das klingt immer so blöd, das sozusagen, aber ja, habe mich damit einfach irgendwie auseinandergesetzt und mir da auch irgendwie selbst Fragen zugestellt und sehr viel zu dazu geschrieben, um einfach so ein bisschen herauszufinden, okay, wo kommt das denn her und warum ist das denn so? Weil es also betrifft bei mir halt total krass das Schreiben, was halt so die Sache ist, die ich eigentlich am längsten von allen Sachen mache. Also seit ich schreiben kann, schreibe ich irgendwie Geschichten. Und natürlich waren jetzt die Geschichten, die ich irgendwie in der Grundschule geschrieben habe, nicht Nobelpreisverdächtig oder sowas. Aber I don't know, ich habe halt einfach wirklich eine ziemlich lange Erfahrung mit dieser Sache. Und andere Leute sagen mir halt auch in regelmäßigen Abständen, dass ich das gut kann. So. Und trotzdem bin ich immer wieder an dem Punkt, an dem ich denke, boah, scheiße, ich kann das absolut überhaupt gar nicht. Was denke ich mir überhaupt? Und ich sollte mir jetzt dringend mal irgendeinen anderen Beruf suchen, weil es ist ja einfach nur eine Katastrophe. Ich kann irgendwie nicht formulieren und was weiß ich. Ich glaube, da eben Selbstfürsorge für mich auch erstmal super viel damit zu tun hat, einfach netter zu mir selbst zu sein und mich nicht oder zu versuchen, mich nicht die ganze Zeit so hart zu judgen und irgendwie mich selbst so runterzumachen, diese Stimmen irgendwie auch so ein bisschen zu identifizieren und eben ja zu bemerken, wenn ich in dieses HochstaplerInnen-Syndrom reinrutsche oder ja mir da eben ja die ganze Zeit selbst irgendwie erzähle, dass ich irgendwas nicht kann, dass das allein schon hilfreich ist, das zu erkennen und irgendwie nicht mich da so voll reinfallen zu lassen. Das habe ich halt lange Zeit so gemacht, ne, dass ich irgendwie, wann immer ich glaube, diese Phasen gibt's ja in jedem kreativen Prozess, dass man irgendwann denkt, ach du Scheiße, ob das wohl gut ist, ob ich nicht nochmal alles von vorne anfangen sollte, alles umschmeißen sollte. Und das ist, glaube ich, ein Stück weit auch einfach okay. Aber ja, also ich übe das immer noch, mich da dann halt nicht so komplett reinfallen zu lassen. Aber ja, durch dieses einfach netter, verständnisvoller und auch wertschätzender mit mir selbst zu sein, das hat auf jeden Fall schon richtig doll geholfen. Also ich würde jetzt nicht sagen, ich bin frei davon. aber ja, letztendlich ist es ja erstmal nichts anderes als das. So, ich mache mich selbst für was fertig, wovon ich noch nicht mal weiß, wie es eben im Außen ankommt. Oder ja, natürlich aus der Angst heraus, wie es dann im Außen ankommt, aus der Angst heraus irgendwie beschämt zu werden oder eben aufzufliegen als die das ja eigentlich gar nicht kann. Ach du Scheiße, wie peinlich. Aber ja. Jetzt habe ich den Faden verloren. Guck mal, und sowas zum Beispiel hätte mich wahrscheinlich vor 2-3 Jahren auch noch richtig fertig gemacht. So, ich fange einen Satz an und erzähle irgendwas. Und dann verliere ich so komplett den Faden und bin so vollkommen lost und weiß nicht mehr, wie ich den Satz zu Ende bringen soll. Das hätte mich wahrscheinlich noch 3 Tage später beschäftigt. Und jetzt denke ich mir so, naja, okay, dann habe ich jetzt halt den Faden verloren.
Ja, aber das ist doch was in Gesprächen passiert. Das ist doch völlig normal. Eben. Ja. Ja, was ich beim HochstaplerInnen-Syndrom irgendwie so interessant finde, ist, bei mir bezieht sich's immer auf die Sache, die gerade am wichtigsten ist und wo es mir auch am wichtigsten ist, irgendwie Anerkennung zu bekommen dafür. Und am allerschlimmsten hatte ich's, weil ich habe ja irgendwie so in der Wissenschaft begonnen eigentlich. Mhm. Und ich war so echt so, es gab um mich herum keine Personen, die irgendwie aus derselben sozialen Schicht waren wie ich, weil ich komme mal irgendwie so aus einem ArbeiterInnen Klasse, aber auch so working poor, also auch mit Armutserfahrung und so, also nicht einfach nur Arbeiterinnenklasse, sondern halt quasi unter Anführungszeichen Unterschicht, so wie das immer abwertend genannt wird. Und ich hatte immer die Überzeugung, dass ich da gar nicht hingehöre. Also es war nicht mal nur so, dass mir das bewusst war als Hochstaplerinnen-Syndrom, sondern es war mein Grundgefühl dort. Ich gehöre da nicht hin und irgendwann werden sie draufkommen, dass ich zu dumm bin oder was auch immer. Und diese Förderung habe ich jetzt nur gekriegt, weil sie es irgendwie nicht genau durchgelesen haben, meinen Antrag oder solche. Also ich habe mir dann irgendwie so Begründungen zurechtgelegt und auch als ich dann mal so ein urtolles Fellowship gekriegt habe, habe ich mir gesagt so, nein, das war sicher ein Irrtum und irgendwie vielleicht ist wer anderer ausgefallen oder irgendwas. Ja. Also ich habe mir dann immer irgendwas zurechtgelegt. Und das finde ich halt auch interessant. Aber ich finde, der erste wichtige Schritt ist, dass einem das überhaupt mal erst bewusst wird, weil ganz oft ist es halt so ein Grundgefühl, das man hat, wo man gar nicht genau weiß oder wo einem gar nicht bewusst wird, dass das benennbar ist, weil es eh sowas ist, womit man durch die Welt geht die ganze Zeit.
Voll, ja. Und das habe ich ja auch auch im Buch drin, so selbst wenn es dir dann aber bewusst ist oder du halt weißt, okay, es gibt sowas wie das Hochstaplerinnen-Syndrom, so das ist einfach was, was existiert. Das hatte ich eben auch ganz lange, dass ich dachte, ja, okay, das mag es geben, aber bei mir ist es halt wirklich so. Also ich gehöre da halt wirklich nicht hin. Also es ist halt wirklich ein fucking schwieriger Prozess, sich das, ja, erstmal zu wissen, wie man es eben benennen kann, aber das dann halt auch irgendwie bei sich selbst als das zu labeln, vielleicht auch erstmal.
Ja. Ein anderes Thema, das du auch noch ansprichst in deinem Buch, ist das Thema Stress. Und da finde ich sehr interessant, dass du zuerst mal sagst, Moment, sehr viel davon, wie wir über Stress denken, was wir über Stress sagen, ist irgendwie falsch, weil wir machen keinen Unterschied zwischen Stress und Stressoren. Magst du da vielleicht kurz erklären, was wir am Thema Stress oder am Begriff falsch verstehen und was wir gegen Stress tun können?
Ja, ich denke, wir sagen alle ziemlich häufig, dass wir Stress haben. So, ich auch. Sag das auch, keine Ahnung, wenn ich gefragt werde, wie es mir geht. Ach ja, eigentlich ganz gut, aber ja, ziemlich viel Stress. So, also Stress nutzen wir oder wird eben häufig synonym verwendet für viel Arbeit oder viele Termine oder keine Ahnung, vielleicht auch viele Aktivitäten in der Freizeit, Freizeitstress oder sowas. Oder vielleicht auch für Konflikte oder Streit. So, ich habe Stress mit meiner Freundin oder sowas. Und für mich war das ein richtig krasser Eye-Opener, wie man so schön sagt, als ich eben überhaupt mal gecheckt habe, Moment mal, es gibt halt einen Unterschied zwischen Stress und Stressor, weil meistens ist eben das, was wir als Stress bezeichnen, eigentlich der Stressor oder sind die Stressoren. Und der Stress ist ja tatsächlich eine körperliche Reaktion darauf, also dass eben einfach bestimmte Stresshormone ausgeschüttet werden, dass man vielleicht dass der Blutdruck steigt, das Herz schneller schlägt und all sowas. Was ja auch total sinnvoll ist. Also das ist, glaube ich, auch so ein Missverständnis, was es oft dann gibt, dass irgendwie Stress komplett vermieden werden muss. Das ist was ganz, ganz Böses. Aber erstmal ist Stress oder ist diese Stressreaktion halt was total Sinnvolles. Also, ne, es gibt so diese klassischen Erklär-Stories, so von wegen, wenn uns früher der Säbelzahntiger gegenüberstand, dann hat das schon sehr viel Sinn ergeben, dass der Körper so in diese Stressreaktion reinkam, einfach damit man um sein Leben rennen konnte. So, und in dem Fall ist eben der Säbelzahntiger der Stressor und die ganzen Hormonausschüttungen und was weiß ich nicht alles, ist halt eben der Stress, der im Körper ist. Und ich glaube, das Problem, was es ganz häufig gibt, ist, dass eben so schnell mal gesagt wird, du musst einfach ein bisschen deinen Stress reduzieren und dann macht man das vielleicht, also das, ne, eigentlich ja die Stressoren reduzieren, dann sagt man vielleicht die Termine ab oder fragt irgendwie eine Kollegin oder einen Kollegen, ob er oder sie eine Aufgabe übernehmen kann oder was weiß ich, lagert irgendwas aus. Nur mit dem Stress, der halt im Körper ist, also mit dieser Stressreaktion, hat man sich dann halt immer noch nicht auseinandergesetzt. Und ich glaube, das ist auch der Grund dafür, dass man oftmals so, weiß nicht, wenn man dann ein Wochenende hat oder ein paar Tage frei oder vielleicht sogar in Urlaub fährt oder so und eigentlich eben, keine Ahnung, denkt jetzt, kommt die schöne Zeit und ich kann entspannen, aber immer noch das Gefühl hat, oh, ich stehe immer noch so unter Druck und bin immer noch so ruhelos. Das ist halt einfach der Körper, der in der Stressreaktion festhängt. Und es gibt da eben verschiedenste Möglichkeiten da rauszukommen. Und über eine haben wir ja auch schon gesprochen. Zum Beispiel Sport eignet sich da eben tatsächlich gut, beziehungsweise einfach Bewegung. Was eine meiner liebsten Bewältigungsstrategien sozusagen für den Umgang mit Stress oder um aus dieser Stressreaktion rauszukommen, ist einfach weinen. Also das ist mir auch irgendwann mal aufgefallen, dass ich nicht so oft oder das in den seltensten Fällen, in denen ich weine, tue ich das, weil ich traurig bin tatsächlich, sondern meistens, weil ich einfach überfordert bin oder ja, ganz einfach gestresst. Und es ist halt ja super, super befreiend.
Wir scheiden ja auch physisch Stresshormone aus mit den Tränen, was ich sehr faszinierend finde.
Ja, krass, wirklich, das wusste ich noch nicht. Wow.
Ja, ja. Also wenn du Tränenflüssigkeit wirklich untersuchst, da sind halt einfach massiv Stresshormone drin. Du scheidest das quasi mit den Tränen physisch aus.
Hammer.
Also, ja.
Krass, der Körper ist einfach krass.
Voll. So, ein Thema, das ich auch noch mit dir besprechen wollte, ist das Thema Prokrastination. Weil, Das ist ja auch so ein Thema. Also ich meine, ich bin wahrscheinlich nicht die Einzige, die das betrifft, aber ich weiß, ich bin nicht die Einzige, die das betrifft, Nein. Aber es ist halt auch so mein Thema. Wie unser aller Thema wahrscheinlich im PC. Ich sollte eigentlich gerade ein Buch schreiben. Erstens, ich habe das Kapitel über Prokrastination gelesen bei dir und den Podcast vorbereitet. Viel zu spät. Ich habe es ewig prokrastiniert. Nämlich bis gestern. Und also ich weiß, was ich damit sagen will. Ich struggle sehr damit. Und auch Selbstfürsorge ist ja was wir oft gern verschieben. Also so, ich habe jetzt keine Zeit für diese Atemübung oder für eben Sport oder was auch immer es ist, was mir helfen würde. Oder Tagebuch zu schreiben oder was, keine Ahnung, ja, meine beste Freundin anzurufen oder was auch immer ich tun könnte, damit es mir selbst besser geht. Wie kommt man raus aus der Prokrastination? Weil du hast ja ein bisschen eine andere Perspektive drauf als dieses, ich mag nur weg davon.
Also erstmal, dass du dich jetzt gestern erst auf den Podcast vorbereitet hast, ist doch auch irgendwie voll clever, weil dann ist alles so voll fresh in deinem Kopf.
Ah, ja.
Also ja. Ich weiß nicht, auch da schon, finde ich, kann man, oder ja, ist es für mich auf jeden Fall hilfreich, zu versuchen, mich für sowas eben auch nicht gleich zu judgen oder gleich zu sagen, wow, okay, das ist jetzt definitiv was Schlechtes, dass ich XYZ jetzt erst irgendwie voll spät gemacht habe. Sondern, also in dem Fall finde ich es ziemlich sinnvoll, ehrlich gesagt. Und meine Perspektive darauf ist erstmal die, dass ich ja Prokrastination an sich nicht mehr so verteufeln will, wie ich das eben auch lange gemacht habe oder zum Teil immer noch mache oder ja auch so ein bisschen nicht Angst davor habe, aber mich eben da selbst total oder eben selbst hart zu mir selbst bin. So. Ja, gerade wenn du sagst, du schreibst an einem Buch, also das sind halt irgendwie.
Ich sollte schreiben, habe ich gesagt.
Okay, nach meiner Perspektive auf Prokrastination würde ich trotzdem sagen, du schreibst an einem Buch.
Okay.
Weil ich irgendwann für mich so festgelegt habe, okay, Prokrastination ist einfach Teil des Prozesses. Also diese Phasen gibt's ja auch einfach immer wieder. Das ist ja nicht was, was mal bei einem Projekt, ob jetzt ein Buchprojekt oder was anderes vorkommt, sondern das ist ja vermutlich was wiederkehrend ist. Und ich habe dann eben auch irgendwann mal überlegt, okay, woran liegt denn das? Oder warum kann ich denn jetzt nicht sofort drauf losschreiben, nachdem ich irgendwie, weiß nicht, ein paar Tage zu was recherchiert habe? Naja, weil sich die Dinge vielleicht in meinem Kopf auch erstmal so ein bisschen neu anordnen müssen. Oder weil ich das vielleicht, weil ich erstmal auf ein paar Dinge herumdenken muss, sozusagen. Und es ist halt nicht so, dass ich irgendwie die ganze Zeit Input in mich reinhaue und dann den Schalter umlege und sofort den Output generieren kann, sondern dass es einfach so ein bisschen Zeit braucht, sich wirklich irgendwie so ein Stück weit neu sortieren muss in meinem Kopf und ich dann eben erst anfangen kann zu schreiben oder weiterschreiben kann oder was auch immer es sein mag. Und ich weiß nicht, es braucht ja auch einfach zwischendrin irgendwie so ein bisschen Pausen fürs Gehirn. Also auch sowas wie, da habe ich mich auch total krass für verurteilt immer, wenn ich das gemacht habe. So der Klassiker, man setzt sich an den Laptop, um an irgendwas zu schreiben oder an irgendwas zu arbeiten und dann landet man bei YouTube und keine Ahnung sonst wo und schaut sich halt irgendeinen Quatsch an oder irgendeine Doku oder sowas. Und ich weiß nicht, also es ist, ich will auf gar keinen Fall sagen, dass das super easy ist und dass man da einfach nur den Schalter umlegen muss und prokrastiniert man gerne und macht sich nicht mehr fertig dafür, aber ich versuche einfach so ein bisschen mehr Vertrauen zu mir selbst aufzubauen, in dem Sinne, also Vertrauen darauf, dass das schon einen Grund hat. Warum ich jetzt noch nicht über Thema XY schreibe oder sowas. Weißt du, was ich meine? Macht das Sinn?
Ich weiß, was du meinst.
Es ist auch so ein bisschen on the edge zu so einem, ich weiß nicht, ich kann ja auch wirklich so mein komplettes Leben irgendwie prokrastinieren, mehr oder weniger, und einfach gar nicht mehr aufstehen. Und das habe ich auch, ich weiß gerade nicht mehr wo, aber irgendwer hatte das auf Social Media gepostet, so dass dieses, hey, es ist okay, wenn du gerade irgendwie nichts gebacken kriegst, es ist halt einfach Ausnahmezustand und Pandemie und sowas, mach dich nicht fertig, wenn du irgendwie den ganzen Tag im Bett bleibst. Daran gab es irgendwie Kritik, so von wegen, dass das halt ja oftmals irgendwie so der Weg straight into Depression ist.
Voll, ja.
Und halt auch nicht ungefährlich, ganz einfach. Und da kommt dann wieder so dieser Faktor Ehrlichkeit zu mir selbst mit dazu. So dieses, okay, ja, mich wirklich zu fragen, warum drücke ich mich denn gerade vor was? Oder warum arbeite ich gerade nicht am Buch oder am Projekt weiter? So, woran liegt es denn? Ist es vielleicht wirklich, dass das gerade so die Phase ist, in der ich irgendwie nochmal über die Dinge nachdenke? Oder, also es muss ja auch nicht bewusst sein, ne? Das kann ja auch irgendwie im Unterbewussten ablaufen, so während ich irgendwie ein Buch lese. Oder ja, will ich da wirklich irgendwas nicht machen oder will ich mich mit irgendwas nicht auseinandersetzen? Und ja, also ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich da inzwischen das irgendwie immer richtig gut hinkriege, so definitiv nicht. Also ich schiebe auch nach wie vor Dinge auf, auch gerade eben Dinge, die vielleicht eher unangenehm sind. Oftmals ist ja auch einfach so, dass über was nachdenken oder was aufzuschieben viel, viel anstrengender, als es dann tatsächlich zu machen. Also gerade auch, weiß nicht, bei so Bürozeug, Steuer, alles, was irgendwie mit Finanzen zu tun hat, so für mich jedenfalls gibt, habe ich gehört, auch Leute, die das irgendwie total toll finden. Faszinierend, beeindruckend.
Meine Steuerberaterin, glaube ich.
Ja, meine auch. Ich liebe sie. Das ist, also es ist vielleicht auch einfach wieder so ein Lernprozess oder sowas, okay, irgendwann kann ich halt auf Erfahrungswerte zurückgreifen und weiß, es ist wahrscheinlich im Endeffekt viel, viel schlimmer, wenn ich mir irgendwie die ganze Zeit einen Kopf drum mache, ah, ich müsste das eigentlich machen, ich müsste das eigentlich schon längst erledigt haben und ich bin irgendwie total scheiße, weil ich es eben noch nicht geschafft habe. Das ist die viel, viel anstrengendere Option, als sich hinzusetzen und es einfach zu machen, so. Ne? Auch hier wieder so, es gibt nicht den Schalter, den man umlegen kann und dann macht man es halt einfach. Aber mir hilft es auf jeden Fall, mir das immer wieder zu, ja, bewusst zu machen. Eben einfach zu schauen, okay, was sind die Dinge, die ich aufschiebe oder die ich vermeide und warum mache ich das? Und ja, was würde schlimmstenfalls passieren, wenn ich es jetzt einfach mache? So, habe ich dann irgendwie, ist es dann vielleicht einen Nachmittag lang richtig unangenehm oder... Also weißt du, was ich meine? Das einfach so ein bisschen,
ja,
so ein bisschen weiter durchzudenken. Und aber auch dabei irgendwie versuchen, freundlich zu mir selbst zu bleiben. So nicht, wenn ich es dann wieder nicht geschafft habe, dann wieder zu sagen, ja toll, jetzt habe ich das schon hier irgendwie, wollte ich das angehen und ich habe es schon wieder nicht geschafft. Wie scheiße bin ich so? Das ist halt nicht gut. Das ist kein, so sich selbst so einen Druck zu machen und sich selbst irgendwie so dafür zu schämen, ist halt auch einfach keine große Motivation.
Voll, weil so wird dieses Ding halt immer größer,
ja,
und der Berg wird immer höher und ich komme immer weniger. Also es ist immer unwahrscheinlicher, dass ich diesen Berg jemals besteigen werde, weil er immer größer wird, so vor meinen Augen. Ja. Was ich bei dem Thema Prokrastination so faszinierend finde, das beschreibst du auch im Buch, ist, es ist vielleicht ganz sinnvoll, mal hinzuschauen, was man stattdessen tut. Denn ganz oft sind das, also bei mir zumindest, sind das ganz oft andere kreative Sachen. Also was ich immer hinausschiebe bis in die Unendlichkeit, sind große Schreibprojekte. Und da brauche ich einfach ganz klare Deadlines, sonst wird es nie irgendwas. Und aber tatsächlich ist dieser Podcast ursprünglich entstanden, weil ich meine Diss nicht geschrieben habe.
Hä? Mega.
Ja. Es ist ein Prokrastinations-Podcast, weil ich nicht meinen Arsch dazu bewegen konnte, meine Doktorarbeit zu schreiben. Und ich habe sie bisher heute nicht geschrieben, also noch nicht weitergeschrieben, weil es keine Deadline gibt.
Und weil du den Podcast machst.
Und weil ich den Podcast mache, ja. Und eigentlich ist das jetzt was, was mir viel mehr Spaß macht, so, und was irgendwie, glaube ich, auch mehr bringt, im Großen und Ganzen. Und also vielleicht ist es ja auch nicht immer nur schlecht, dass wir bestimmte Dinge aufschieben, weil wir vielleicht andere Dinge tun, die uns eigentlich wichtiger sind. Und auch wenn die Sachen, die wir nicht tun, dann irgendwann getan werden müssen. Also bei der Doktorarbeit ist es nicht so, dass ich die tun, weil ich, wenn ich keine schreibe, dann schreibe ich keine. Aber wenn es jetzt, weiß ich nicht, Steuernsachen sind oder so, irgendwann muss ich es machen.
Ja.
Aber muss ich sowieso irgendwann machen. Aber vielleicht, anstatt sich fertig zu machen darüber, was ich nicht mache, sollte ich vielleicht mal hinschauen auf das, was ich mache.
Ja, voll. Auf jeden Fall.
Dann vielleicht ist das doch auch cool. So.
Definitiv. Ja. Und auch wenn es irgendwie sowas ist wie, weiß nicht, irgendein YouTube-Video anschauen oder
voll.
Sowas. Keine Ahnung, vielleicht kommt man dadurch dann wieder auf eine andere Idee. So. Oder beschäftigt sich mit einem Thema, mit dem man sich vorher noch nicht beschäftigt hat oder sowas.
Voll, und es zeigt dir vielleicht auch ein Interesse, das du hast, wo du dann später irgendwie vielleicht auch noch was Kreatives draus machen könntest. Also ja, nicht, dass man jetzt aus allem was machen muss, so, aber es ist ja nicht, also ich glaube nicht, dass irgendwas, was wir tun, während wir prokrastinieren, wirklich sinnlos ist. So.
Ja, das glaube ich definitiv auch nicht.
Ja. Okay, so, ich habe jetzt noch ein paar HörerInnen-Fragen für dich.
Hau
und,
raus.
Ja, Also einiges hast du, glaube ich, eh schon beantwortet, aber eine Frage war zum Beispiel, wie betreibst du selbst Self-Care?
Auf verschiedene Arten und Weisen. Also für mich ist tatsächlich einfach Zeit für mich allein Selbstfürsorge. Also ich brauche wirklich in regelmäßigen Abständen Zeit für mich allein und auch ohne Input, was mir schwerfällt.
Ja.
Also wirklich so das Handy ausschalten ist für mich richtig doll Selbstfürsorge. Also wirklich richtig ausschalten. Mhm. Nicht nur irgendwo hinlegen und dann wieder draufschauen in 5 Minuten, sondern
es geht.
Es ausschalten, es funktioniert. Und ich musste, ich habe ein neues Telefon seit ein paar Wochen und ich musste wirklich, ich musste googeln, hä, wie schalte ich das denn aus? Wie absurd. Tatsächlich ist Baden für mich Selbstfürsorge. Ich liebe Baden, wie das Klischee es will. Und ich mochte es ganz lange nicht, weil ich mir da auch immer so ein, ich dachte immer, okay, das muss so das richtige, die richtige Pinterest-Bade-Experience sein, so mit Kerzen und mit krassem Schaum und dazu höre ich dann noch einen Podcast oder lese ein Buch oder sowas. Also ich habe das lange irgendwie total krass aufgeladen und inzwischen bade ich einfach ganz, ganz oft nur in heißem Wasser mit Meersalz und vielleicht noch ein paar ätherischen Ölen. Und ich habe so ein kleines fensterloses Bad. Dachte auch da immer, ach, das ist ja total blöd. Aber habe das jetzt ganz besonders im letzten Winter nochmal schätzen gelernt, weil das irgendwie echt so eine, wie so eine Kapsel ist, in die ich mich irgendwie zurückziehen kann und wo ich dann wirklich so ohne Input einfach nur im heißen Wasser liege. Also baden, tipptopp. Rausgehen. Regelmäßig rausgehen, das habe ich auch sehr, sehr lange nicht gemacht. Also es gab oft Tage, an denen ich einfach ja nicht draußen war. Und jetzt lebt seit einem Jahr ein Hund bei mir, was großartig ist. Was sowieso Tiere, Hunde.
Ja.
What a bliss. Und ja, auch so Dinge, die vielleicht ja eher anstrengend sind. Sowas wie, okay, mich wirklich früh genug damit auseinandersetzen, was esse ich heute und nicht irgendwie schon zittrig und hangry mir irgendwie so ein paar Chips reinzuhauen, sondern wirklich zu schauen, okay, ich werde wahrscheinlich in 3 bis 4 Stunden Hunger kriegen, vielleicht sollte ich jetzt schon mal einkaufen gehen, damit ich nicht am Ende irgendwie dastehe und unterzuckert bin, so nach dem Motto. Und schreiben, also tatsächlich journalen, Tagebuch schreiben, mich da eben auch ja immer noch mit Dingen auseinandersetzen oder mich selbst eben auch irgendwie ein Stück weit beobachten, so im Schreiben und zu schauen, okay, wie reagiere ich in verschiedenen Situationen oder warum triggert mich XYZ und da eben selbst so ein bisschen zu schauen, okay, woher rührt es und was kann ich irgendwie tun, damit es mir da besser geht. Ja, mich bewegen, einfach irgendwie rausgehen, spazieren, tanzen, mich dehnen. Meine Güte, das mache ich aber auch viel zu selten. Also gerade bin ich da wieder ganz, gar nicht mehr so gut. Aber ist okay, ich komme wieder rein. Das ist das Schöne so. Es ist nicht schlimm, wenn man zwischendurch mal aufhört. Man kann auch einfach immer wieder anfangen.
Jetzt musst du uns noch verraten, wie der Hund heißt.
Das ist eine Hündin und sie heißt Billy.
Oh, ich liebe sie jetzt schon, obwohl ich sie noch nie gesehen habe. Eine andere Frage war dann noch, was ist Self-Care und was ist schon Egoismus?
Also ich bin Vertreterin der starken These, dass echte Self-Care oder ja radikale Self-Care meinetwegen im Prinzip genau dafür sorgt, dass man sich nicht egoistisch verhält. Weil wenn ich mir eben selbst so die Wertschätzung entgegenbringe und meine Grenzen wahre und mich mit meinen Bedürfnissen auseinandersetze oder überhaupt mir zugestehe, welche zu haben und die auch zu erfüllen, dann ja, glaube ich, dass es auf jeden Fall sehr, sehr schwer wird, sich tatsächlich egoistisch zu verhalten oder eben einfach scheiße zu anderen zu sein. So, ich glaube, das wird ja auch oft, ist auch wieder so eine Sache, die eben dann, wo man irgendwie schnell den Hashtag Selfcare ranhauen kann, wenn man sich halt einfach wirklich scheiße verhält, irgendwie FreundInnen oder anderen Leuten gegenüber. So von wegen, ja, ich muss mich irgendwie hier von Toxic Vibes abgrenzen oder sowas. Es geht ja auch darum, einfach irgendwie so, ja, zu schauen oder sich damit auseinanderzusetzen, dass eben man selbst oder ich selbst eben dafür verantwortlich bin, wie ich mich fühle, so, oder wie ich mit Dingen umgehe. So, ich kann nicht von anderen Leuten erwarten, dass sie mich, keine Ahnung, irgendwelche Gefühle in mir auslösen. Eine andere Sache, die ich immer wieder oder die ich gerne sage, ist, Selbstfürsorge oder radikale Selbstfürsorge ist eben all das, was ich mache, was niemandem schadet, niemandem inklusive mir selbst. So, also ne, auch so ein bisschen da wieder so eine Art Gleichgewicht zu finden, dass man sich eben auch nicht für andere aufopfert, weil man denkt, okay, ich muss irgendwie von dieser Person gemocht werden oder es ist meine Aufgabe, dass ich immer erst alle anderen glücklich mache, bevor ich irgendwie an meine eigenen Bedürfnisse denken kann. Das ist ja auch was auf Dauer einfach ja nicht gut ist.
Die letzte Frage, die ich noch habe, ist eine, wo man wahrscheinlich 3 Jahre bräuchte, um sie umfassend zu beantworten. Mal schauen, wie kurz wir es schaffen. Und zwar nach Boundaries, also Grenzen. Wie erkennt man die für sich und wie fordert man sie ein?
Ja, dazu gibt es ein ganzes Kapitel im Buch auch.
Also lest einfach das Buch, das ist die Antwort.
Ja, vielleicht.
Passt. Ja, voll. Lest einfach das Buch. Das solltet ihr sowieso machen. Ja. Gut, liebe Svenja, gibt es sonst noch irgendetwas, was ich dir jetzt nicht gefragt habe, was dir noch wichtig wäre zu sagen?
Ich glaube nicht.
Kannst du gerne ein bisschen überlegen.
Ich glaube nicht. Also mir fällt jetzt so ad hoc nichts ein.
Dann sag den lieben Leuten doch bitte noch, wo sie dich im Internet finden.
Im Internet, in diesen berüchtigten sozialen Medien findet man mich unter G-Raven, das ist mein Handle, also G-E-H, Raven. Das ist ein schlechtes Wortspiel mit meinem Nachnamen. Und Gräfen.
Ah, ja, ich hab's nicht mal gecheckt.
Ja. Ich glaube, niemand tut das, also ist nicht schlimm.
Yeah. Aber ich check solche Dinge grundsätzlich nicht. Also mich haben schon mehrere Leute auf ihre Insta-Handles angesprochen und ich sehe das irgendwie, glaube ich, immer nur so als eine Aneinanderreihung von Buchstaben und dann werden mir die Bedeutungen erklärt und ich denke mir so, es ist total offensichtlich, aber ich habe es nicht gecheckt.
Ja,
also,
geht mir,
es muss nicht an deinem Handle liegen.
Geht mir aber auch oft so. Yeah. Genau, da und einfach unter svenjagräfen.de. Das ist meine richtig Oldschool-Website.
Und dein Buch heißt, ich sag's jetzt nochmal, Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive, ist erschienen bei Edenbooks und ihr solltet das alles lesen, weil es sehr gut ist und auch sehr einige sehr tolle Tipps, finde ich, drin sind, die ich auch für mich mitnehmen konnte. Und ich glaube, es wird einigen HörerInnen wahrscheinlich auch noch einiges bringen, das zu lesen. Liebe Svenja, vielen lieben Dank.
Hey, vielen lieben Dank dir. Das war total schön, mit dir zu sprechen.
Ja, dankeschön.
Vielen lieben Dank, liebe Svenja, für dieses Gespräch und danke an euch fürs Zuhören. Svenja Gräfen findet ihr unter svenjagräfen.de und auf Insta als graven. Die Links findet ihr natürlich in den Shownotes. Das Buch Radikale Selbstfürsorge jetzt, eine feministische Perspektive, ist bei Edenbooks erschienen. Auch da findet ihr natürlich den Link in den Shownotes. Wenn ihr ein Exemplar des Buches gewinnen wollt, dann könnt ihr das, wenn ihr ein Steady-Abo abschließt. Also ich verlose unter allen neuen Steady-AbonnentInnen von 23. Juni bis 7. Juli 2021 ein Exemplar ihres Buches und wünsche euch viel Glück dabei. steadyhqv.com/großetöchterpodcast. Auch da ist der Link natürlich in den Shownotes. Und by the way, es gilt für alle Pakete. Der Podcast ist eben HörerInnen finanziert und ich freue mich über jeden Support. Wenn ihr Große Töchter gut findet und den Podcast nicht monetär unterstützen könnt, dann ist das überhaupt kein Problem. Ich freue mich, dass ihr zuhört und dabei seid. Supporten könnt ihr beispielsweise auch, indem ihr diese Folge teilt oder Folgen, die ihr besonders gut findet, indem ihr den Podcast an Freundinnen weiterempfiehlt und indem ihr den Podcast mit 5 Sterne bewertet, idealerweise auf Apple Podcasts und eine kurze Rezension dazu schreibt. Das dauert nur 2 Sekunden und bringt in der Regel sehr viel. Große Töchter findet ihr auf Große Töchter Pod auf Instagram und Facebook. Mich findet ihr als Frau Frasel auf Instagram und Twitter. Und wenn ihr mir was mitteilen wollt, dann könnt ihr das am besten unter großetöchterpodcast@gmail.com. Und für die nächste Folge gibt es eben die Möglichkeit, mir eine kurze Sprachnachricht zu schicken. Denn das wird die Geburtstagsfolge sein. Also wenn ihr mir irgendwas mitteilen wollt, dann bitte als MP3 an großetöchterpodcast@gmail.com. So, ich glaube, ich habe euch jetzt alles gesagt, außer die Homepage großetöchter-podcast.at, die hätte ich jetzt fast vergessen. Da könnt ihr den Podcast hören, aber ihr könnt ihn auch überall sonst hören, wo es Podcasts gibt, auf Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts etc. etc., welche Podcast-App ihr auch immer gerne verwendet. Ich möchte euch nochmal ganz herzlich danken fürs Zuhören, fürs Dabeisein und ich freue mich auf die nächste Folge. Bis dahin, nicht kleinkriegen lassen.